Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin heute sehr gerne hier in Athen, versicherte Angela Merkel gestern mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Und wenn ich nach dieser Einleitung jetzt sagen würde, ich bin heute sehr gern hier in Heidelberg, würden Sie mich für einen schamlosen Lügner halten. Trotzdem schön ist es hier bei Ihnen. Und ich heiße nicht Merkel, deshalb müssen auch nicht 7000 Polizisten samt Scharfschützen und Tränengas auf mich aufpassen. Vor einem Jahr erklärte die Kanzlerin im Deutschlandfunk, wir leben ja in einer Demokratie und das ist eine parlamentarische Demokratie. Deshalb, so drohte sie, werden wir Wege finden, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch marktkonform ist. Eben die marktkonforme Demokratie, die exekutiert, was Banken und Finanzmärkte für richtig halten. Das hat dieses Jahr bei den beiden griechischen Parlamentswahlen im Mai und im Juni letztlich immer gut funktioniert, obwohl die Gefahr groß war, dass eine Demokratie ohne besitzanzeigendes Eigenschaftswort ausbrechen könnte. Sofort nach der griechischen Maiwahl schlug das Deutsche Handelsblatt Alarm. Nach den gescheiterten Bemühungen um eine Regierungsbildung stehen in Griechenland die Zeichen auf Sturm und die Situation ist brandgefährlich. Das Land taumle in den finanziellen Abgrund. Hochkonjunktur in Griechenland, so warnte dieses Handelsblatt, hätten jetzt die politischen Rattenfänger. Die Ratten, das sind die Griechen, die ohne Rücksicht auf den Markt wählen, also schlimmstenfalls über ihr Schicksal selbst bestimmen wollen. Und Rattenfänger, das ist zuallererst Alexis Tsipras von Syriza, dem Bündnis der sozialistischen Linken. Sein Wahlerfolg aber, so scheint es, hat im Deutschen Handelsblatt immerhin auch eine Einsicht vermittelt. Die Hungerkur ruiniert das Land. Die immer schärferen Sparauflagen zehren an seinen Kräften, ökonomisch, politisch und gesellschaftlich. Es ist deshalb Zeit für eine Kurskorrektur. Was dem Land gut tut, keine Rattenfänger, darüber hat sich das Deutsche Handelsblatt zu geeigneter Zeit geäußert. Bei der Vorbereitung für heute Abend kam mir eine Medienkolumne über den Weg, die ich vor 43 Jahren am 5. Mai 1969 im Spiegel, im damaligen, schrieb, über die wohlwollende Bekleidung, die das Handelsblatt dem Obristenputsch in Griechenland angedeihen ließ. Kaum hatten die Militärs die Macht übernommen, das Standrecht verhängt, da freute sich das Handelsblatt. Griechische Regierung für private Initiative und erwartete eine Verbesserung der technischen Abwicklung der Geschäfte, weil die Verzögerungen infolge dauernder Streiks durch energisches Eingreifen der Regierung in aller Kürze beseitigt sein werden. Tatsächlich griff die neue Regierung ein, verhaftete sofort mehr als 10.000 Personen, zuallererst die alten Partisanen, die von 1941 bis 1944 der deutschen Besatzung so viel Kummer bereitet hatten, Hunderte von Funktionären und Mitglieder aller politischen Parteien, der Gewerkschaften, der Jugendorganisationen, Abgeordnete, Rechtsanwälte, Intellektuelle, kurz alles, was den Militärs nach Kommunismus roch. Sie wurden auf Strafinseln deportiert, ein Drittel von ihnen kam ums Leben. Im ganzen Land wurden allein im ersten Monat 8000 Griechen ermordet. Und das Deutsche Handelsblatt und so mancher hierzulande atmet. Na, das bewegt sich. Und das Deutsche Handelsblatt und so mancher hierzulande atmete da auf. Die Befürchtung in den letzten Jahren, dass kommunistische Einflussnahme auf die Regierung und die Wirtschaft die Handlungsfreiheit des Unternehmers beeinträchtigen könnte, sind geschwunden. Die neue Regierung garantiert der Industrie das Prinzip der freien Wirtschaft. Dafür sorgten auch Reformen bei Polizei und Justiz. Folterzentren mit Folterspezialisten entstanden überall im Land. So entstand eine, bevor Angela Merkel das Wort erfand, marktkonforme Demokratie. Ihr Finanzminister Wolfgang Schäuble hält auch nichts von Volksherrschaft im Mutterland der europäischen Demokratie. Er warnte schon im Februar vor Wahlen im Mai, sehr bedenklich, und empfahl den Griechen, erst in einem Jahr zu wählen, wenn alle Entscheidungen gefallen sind und sie so durch Wählen nichts mehr ändern können. Als dann doch im Mai gegen den erbitterten deutschen Rat gewählt wurde und so entsetzlich falsch, dass die Linkssozialisten, die bewährten Sozialdemokraten vom zweiten Platz verdrängten, da riss dem hochangesehenen und einflussreichen Präsidenten des öffentlich finanzierten Hamburger Weltwirtschaftsinstituts, Thomas Straubhaar, die Geduld mit den Griechen. Kaum waren die Stimmen ausgezahlt, der Undank des Hellenenvolkes offenbar, da erhob er die konsequente Forderung. Wir brauchen ein Protektorat. Im Tagesspiegel nannte er Griechenland einen gescheiterten Staat, aus dem man ein europäisches und das heißt heute ein deutsches Protektorat machen müsse. Doch der zielstrebige Straubhaar irrt. Das deutsche Protektorat Griechenland ist längst geschaffen. Am symbolkräftigen 30. Januar stand auf Seite 2 der Frankfurter Allgemeinen die Überschrift Protektoratsähnliche Zustände. Schon jetzt wachen Deutsche über Athen. Seit 2010 bereits stehe Athen unter Aufsicht. Die griechischen Reformbemühungen werden von der Troika und der Arbeitsgruppe für Griechenland überwacht. Die Troika aus Fachleuten des Internationalen Währungsfonds, der EU und der Europäischen Zentralbank wahrt den Schein. FAZ, sie macht Vorgaben zur Sparpolitik und zu Reformen, hilft aber nicht bei deren Durchsetzung. Das macht die später geschaffene Taskforce, auf gut Deutsch Einsatzgruppe. Sie ist in Griechenland so verhasst, dass ihr Büro in Athen laut FAZ nach Bombendrohungen bereits mehrfach geräumt werden musste. Einsatzgruppenführer Horst Reichenbach, den die deutsche Bundeskanzlerin gestern auf ihrer Pressekonferenz in Athen als besonders tatkräftig belobigt hat, geht den Griechen an die Nieren. Vor allem mit der von ihm angeordneten Reform des Gesundheitswesens. Der deutsche Befehlshaber, es gibt in diesem Bereich ein übergeordnetes Ziel. Griechenland darf nicht mehr als 6% seines Bruttosozialproduktes für Gesundheit ausgeben. Dazu müssen 1,1 Milliarden Euro weniger für pharmazeutische Produkte ausgegeben werden. Die Löhne werden kräftig gekürzt und die Ärzte brechen unter ständigen Überstunden zusammen. Die Krankenkassen sind so gut wie pleite, Versicherte müssen selber und nur zu oft können sie es nicht mehr für ihre Medikamente zahlen. Menschen sterben, weil die Medikamente nicht bezahlt werden können. Auch die Verwaltung der Krankenhäuser müsse verschlankt werden. In diesem Bereich verlangt der Reichenbach, 400 Millionen einzusparen. Gleichzeitig gab es einen alarmierenden Aufruf von Krankenhausärzten über die erschreckenden Zustände in den durch Privatisierung verschlankten deutschen Kliniken. Die Wut über sein Spardiktat verfolgt Einsatzgruppenchef Reichenbach bis an sein Heimatgrundstück an seinem See bei Potsdam. Seine Villa wurde beschmiert, sein Auto angezündet. Dann tauchte ein Bekennerschreiben auf und er zeichnet die Freunde und Freundinnen von Lukianos, Lukanikos. Lukanikos, ein Hund, ist immer dabei, wenn in Athen gegen das deutsche Spardiktat demonstriert wird. Und im Vergleich zu anderen deutschen Protektoratschefs kam der Einsatzgruppenführer glimpflich davon. Hier im Lande sind maßgebende Medien tief besorgt, ob man auch grob genug mit Griechenland umgehe. Aus Athen, wo er den Griechen Wahlempfehlungen und den Parteien Richtlinien gab, meldete sich am Vorwahldach um 7.17 Uhr im Deutschlandfunk der deutsche Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz, zu Wort. Ich werde den Führer der Linkspartei heute treffen. Tsipras war gemeint. Der Deutschlandfunk-Moderator besorgt. Und klare Worte finden? Schulz versprach es. Schon Außenminister Joachim von Ribbentrop hatte am 8. April 1943 erkannt, in Griechenland müsse brutal durchgegriffen werden, wenn die Griechen Morgenluft wittern sollten. Man müsse den Griechen eisern zeigen, wer Herr im Lande ist. Derartig harte Maßnahmen seien notwendig, wenn man sich in einem Krieg mit Stalin befinde, der kein Kavalierskrieg, sondern ein brutaler Ausrottungskrieg sei. Und dies ist heute im Krieg gegen den Linksparteivorsitzenden Tsipras nur wenig anders. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble schloss Neuverhandlungen mit Griechenland über das europäische Hilfspaket aus. Es wird durch Wiederholung nicht besser, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Wenn das Land in der Eurozone bleiben wolle, müsse Athen eine handlungsfähige, auf gut Deutsch eine marktkonforme Regierung haben, die den eingeschlagenen Weg mitgehe. Jetzt muss Griechenland selbst die Entscheidung treffen, sagte Schäuble, der im gleichen Atemzug dem Land diese Entscheidung abgenommen hat. Das Signal zum Ausverkauf Griechenlands kam vom Euro-Gruppenchef Jean-Claude Juncker, dem Luxemburger, der so glänzend Deutsch kann. Ich würde es sehr begrüßen, wenn unsere griechischen Freunde nach dem Vorbild der deutschen Treuhandanstalt eine regierungsunabhängige Privatisierungsagentur gründen würden, erklärte schon im Mai 2011 der Eurogruppenchef und luxemburgische Ministerpräsident in einem Interview mit dem Spiegel. Juncker warnte damals auch gleich, bei einer Hilfsaktion etwa die Banken mitzahlen zu lassen. Die finanzierten besonders gern deutsche Rüstungsexporte nach Griechenland. Schlimm ging es da dem Siemens-Konzern. Die Griechen zahlten ihm einfach nicht ihre Schulden. Wir haben in Griechenland nicht unerhebliche ausstehende Forderungen, klagt etwa Siemens-Vorstand Peter Solmsen. Das stimmt. Seit das ehemalige Zentralvorstandsmitglied Volker Jung aus Griechenland geflohen ist und sich so einem seit 2009 anhängigen Verfahren wegen der Bestechung von Politikern und Beamten entzogen hat. Dass Korruption unzulässig ist, hatte er als Siemensmann damals nicht wissen können. Das wurde erst viel später im Konzern bekannt gegeben. Auch als früherer Vizepräsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie hatte Jung davon nichts erfahren. Die Süddeutsche Zeitung schildert sein schlimmes Los. Der 71-jährige Rentner hält sich mit seiner Frau lieber im kalten Deutschland auf, anstatt ins frühlingshafte Griechenland zu reisen, das er einst als seine zweite Heimat bezeichnet hat. Auf der Ägäisinsel Paros besitzt das Ehepaar ein Haus. Für andere Leute wäre die Reise ans milde Mittelmeer ein Vergnügen. Für den alten Herrn aus dem Münchner Vorort Grünwald käme das eher einem Horrortrip gleich. Die griechische Justiz würde Jung nämlich wegen des Schmiergeldskandals bei Siemens ins Gefängnis stecken und hat deshalb versucht, seiner mit einem europäischen Haftbefehl habhaft zu werden. Doch daraus wurde nichts. Das Oberlandesgericht und die Generalstaatsanwaltschaft in München haben einen Auslieferungsantrag abgelehnt. Immerhin, das Oberlandesgericht und die Generalstaatsanwaltschaft in München haben noch Manieren und liefern einen Deutschen, nicht den Griechen, aus. Sie haben den griechischen Auslieferungsantrag abgelehnt. Der Siemensmann bleibt frei. Zum Ausgleich hat gestern die griechische Polizei zahlreiche griechische Landsleute festgenommen, die gegen Angela Merkel protestieren. Zurück zu ihrem folgsamen Dackel aus Luxemburg. Anfang Juli verlangte Jean-Claude Juncker im Fokus, die Souveränität Griechenlands müsse deutlich eingeschränkt werden, und er drang noch einmal darauf, für die anstehende Privatisierungswelle benötige Athen eine Lösung nach dem Vorbild der deutschen Treuhandanstalt. Welcher, das präzisierte er nicht. Beide sind schlimm genug. So wie die erste, die Haupttreuhandstelle Ost, ab 1940 mit Polen umging, so hatten die Deutschen auch in Griechenland gewütet, von April 1941 bis November 1944. Erfahrene Spitzenkräfte der deutschen Wirtschaft saßen in der Athener Zweigstelle des Wehrwirtschafts- und Rüstungsamtes im Oberkommando der Wehrmacht. Aufgrund seit längerer Zeit vorbereiteter Unterlagen hatte diese Wehrwirtschaftsorganisation die Aufgabe, so der Historiker und Griechenland-Experte Martin Seckendorf, schnellstmöglich alles Brauchbare, alle Vorräte an Lebensmitteln, Treibstoffen, agrarischen und mineralischen Rohstoffen und Tabak sowie Bergbau- und Industriebetriebe zu erkunden und zu beschlagnahmen. Dazu gehörten auch 40 Tonnen Silbergold, Geld. Seckendorf, der Beauftragte des Krupp-Konzerns in Athen, meldete nach Essen in der Zeit vom 1. bis 10. Mai 1941, sei die gesamte griechische Bergbauproduktion für Deutschland gesichert worden. Von besonderer Bedeutung erschien den Deutschen dabei damals schon die Kontrolle über die Elektrizitätserzeugung und Versorgung sowie über alle griechischen Mineralölgesellschaften und vor allem über die Banken. Neben dem unverhohlenen Raub und dem, so Seckendorf, weitgehend gelungenen Versuch, die Verfügungsgewalt über die griechische Wirtschaft zu erhalten, war diese Phase auch gekennzeichnet von einer, wie später in der ehemaligen DDR, aktiven Deindustrialisierungspolitik. Auf Initiative der deutschen Großwirtschaft wurden den griechischen Betrieben von deutschen Besatzungsbehörden die Rohstoffe und Halbfabrikate durch Beschlagnahmungen entzogen, sodass sie geschlossen werden mussten. Die deutsche Privatwirtschaft wollte auf diese Weise an die begehrten Rohstoffe gelangen und gleichzeitig für die deutsche Fertigwarenindustrie lästige Konkurrenten beseitigen. Die Drachme haben die Deutschen auch kaputt gemacht. Ein Oka, das sind 1280 Gramm Brot, kostete vor dem Einmarsch der Deutschen 10 Drachmen. Am 1. Januar 1944 zahlte man dafür 34.000 Drachmen. An Hitlers 55. Geburtstag waren es 460.000 Drachmen und kurz vor dem Abzug der Deutschen am 10. September 1944 schon 400 Millionen Drachmen für ein Brot. So steht es im Abschlussbericht der deutschen Militärverwaltung. Der Historiker Hagen Fleischer beschrieb die Lage 1944-45 in der Frankfurter Allgemeinen vom 20. März 2012. Jeder dritte Grieche leidet an epidemischen Infektionskrankheiten, Malaria, Tuberkulose, Typhus. In manchen Regionen sind 60 bis 70% betroffen, insbesondere Kinder. Kaum zu berechnen sind die Verluste durch die Hyperinflation sowie die Zerstörung der Infrastruktur als Folge raubwirtschaftlicher Ausbeutung, Bergwerke, Wälder etc. und systematischer Vernichtung bei Sühnemaßnahmen oder während des Abzugs. Die meisten Eisenbahnbrücken gesprengt, weit über 80% des rollenden Materials ruiniert oder entführt. 73% der Handelstonnage versenkt und fast 200.000 Häuser total oder zum Teil zerstört. Und die Drachma haben die Deutschen auch kaputt gemacht. Die Preise für Bedarfsgüter stiegen für die Griechen um das 100- bis 250-fache, Gehaltserhöhung nur um das 6- bis 8-fache. Seckendorf, die Größenordnung der über die Drachme vollzogenen Ausbeutung zeigt das Verhältnis des Wehrmachtsbedarfs an Drachmen zum Banknotenumlauf. Die Drachmenanforderung der Wehrmacht machten im Mai 63% und im August 1944 über 90% des gesamten Banknotenumlaufs aus. Häufig wurde die Obergrenze des Wehrmachtsbedarfs nur noch von der Kapazität der Notenpresse bestimmt. Ist da der Hintergedanke, wenn die Griechen heute bedroht werden, sie müssten zur Drachme zurückkehren? Die vom Luxemburger Merkel-Vassal geforderte deutsche Treuhand für Griechenland gibt es längst. Sie heißt nur anders, wegen des schlechten Rufs ihrer beiden Vorgänger. Ihr Name ist GTAI, Germany Trade and Invest. Und sie ist diesmal nicht im Finanzminister, sondern im ebenso zuverlässigen wie unfähigen Wirtschaftsminister Philipp Rösler unterstellt. Sie macht mit der ihr praktisch untergeordneten Hellenic Republic Asset Development Fund, HRADF, aus dem noch vorhandenen griechischen Staatsbesitz günstige Schnäppchen für die deutsche Industrie. Denn zu den Aufgaben der GTAI gehört die Beratung deutscher Unternehmen, die sich griechischen Besitz aneignen wollen. Oder, so heißt es offiziell, die GTAI werde den griechischen Stellen Hilfe bei der Investorensuche in Deutschland und durch Zurverfügungstellung der deutschen Erfahrungen beim Privatisierungs- und Umstrukturierungsprozess in den neuen Bundesländern gewähren. Sie lassen nicht locker. Sie haben die Beute längst im Griff. Treuhand hieß es für unsere minderen Brüder und Schwestern im Osten. GDAI heißt es für die Griechen, Ausverkauf. Deutschland hilft Griechenland beim Privatisieren, verkündeten am 20. April die deutschen Mittelstandsnachrichten. Die staatliche Agentur GDAI berate eine griechische Abwicklungsagentur bei der Privatisierung. GDAI soll dabei die Erfahrungen der alten Treuhand nutzen. Das werde auch in nicht unerheblichem Maß zum Abbau von Arbeitskräften führen. Die deutschen Mittelstandsnachrichten: Tatsächlich wird die Privatisierung, wenn sie dem Modell Treuhand folgt, jedoch in erster Linie dazu dienen, den griechischen Schuldendienst zu befeuern. Ein Ausverkauf des Landes wird also vor allem den Banken als den großen Gläubigern dienen und nicht zu einer Stärkung der Nachhaltigkeit der griechischen Volkswirtschaft führen. Ein Bulletin der Bundesregierung namens Bild befahl schon früher, am 27. Oktober 2010, verkauft doch eure Inseln, ihr pleite Griechen, und die Akropolis gleich mit. Richtig. Das weiß auch die GTAI. Besonders interessant für die Privatisierung seien Bodenschätze und Immobilien, Teile der Infrastruktur, der Wasserversorgung und, immens wichtig, im Land der Verelendung, der Wettanbieter OPAP. Das sei der größte Glücksspielkonzern Europas und das drittgrößte Unternehmen in ganz Griechenland. Und wer ist bei der Glücksspielprivatisierung dabei? Wie immer, die Deutsche Bank. Unmittelbar vor der Neuwahl im Juni wurde erneut versucht, die griechische Demokratie marktkonform zu gestalten, mit Drohungen aus Deutschland. Alarm aus Köln, kurz vor der Öffnung der Stimmlokale in Athen. Die Griechenlandwahl kann zum Sargnagel der Eurozone werden. Clemens Kindermann, im Deutschlandfunk Abteilungsleiter Wirtschaft und Gesellschaft, ängstigt sich am Mikrofon, die Griechen könnten den harten Reformweg ablehnen und Alexis Tsipras an die Macht bringen und droht, dann sei ihnen in der Eurozone nicht mehr zu helfen. Der Mann vom Deutschlandfunk kennt seine Griechen und ihre Hinterlist seit der Antike. Schon der große Aristoteles habe in seiner Oikonomika, außerhalb des Deutschlandfunks stammt die von einem Pseudo-Aristoteles, insgesamt 77 Tricks zur Steigerung der Staatseinnahmen aufgelistet. Einer sei erstaunlich zeitlos, der Trick, die Zahlungstermine für Staatsausgaben jeden Monat ein bisschen hinauszuschieben, bis dann aufs ganze Jahr gesehen ein Monat eingespart ist. Auch der Chef des Linksbündnisses Tsipras werde auf Zeit spielen, Nachverhandlungen zum Hilfsprogramm fordern, Erleichterungen von den Sparauflagen und zusätzliches Geld. Machtwort aus dem Deutschlandfunk: Nach all dem, was der Club der Eurozone mit den Nachfahren des findigen Aristoteles durchgemacht hat, muss bei einem Sieg der Linken für Resteuropa feststehen: Das Maß ist voll. Zu viel habe sich Athen in der Vergangenheit geleistet. Die nicht eingehaltenen Versprechen zu privatisieren, die mangelnde Bereitschaft, die verkrusteten Strukturen im Land endlich aufzubrechen und vor allem die falschen Zahlen für die Aufnahme in den Euro. Falsche Zahlen. Richtig, mit Rücksicht auf die deutschen Rüstungskonzerne hatte das griechische Verteidigungsministerium seine Zahlen manipuliert. Aber das war wenig im Vergleich zu den Zahlen, mit denen die Deutschen getäuscht und getrickst haben. Vor 68 Jahren, am 20. Juni 1944, gab die Reichsregierung auf ihrer Wirtschaftspressekonferenz erstmals die seit Kriegsbeginn geheim gehaltene Außenhandelsstatistik bekannt. Das Ergebnis war sensationell. Die deutsche Außenhandelsbilanz aller Jahre seit 1939 erwies sich als nahezu ausgeglichen. Das Außenhandelsdefizit mit den von der Wehrmacht besetzten Ländern war verblüffend gering. Kurz, dieses Ergebnis strafte jene Behauptung Lügen, wonach das kriegführende Deutschland die besetzten Gebiete und die befreundeten Länder des Kontinents ausbeutet. Das schrieb 1944 der Europapress-Wirtschaftsdienst und bestätigte: Deutschland hat, wie aus der Statistik eindrucksvoll hervorgeht, im Großen und Ganzen seine Ausfuhrleistung dem wachsenden Einfuhrvolumen anpassen können. Diese Zahlen wurden noch im Nürnberger Prozess von Kurt Hunscher, dem Chefvolkswirt der Dresdner Bank, der Hausbank der SS, geglaubt. Bis heute, so stellt der Historiker Jonas Scherner fest, sind die vom Statistischen Reichsamt veröffentlichten Daten Grundlagen für Aussagen über den Außenhandel Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Die Zahlen sind falsch, stellte Scherner in der von Lothar Gall herausgegebenen historischen Zeitschrift fest. Unter dem Titel »Der Deutsche Importboom während des Zweiten Weltkriegs – Neue Ergebnisse zur Struktur der Ausbeutung des besetzten Europas auf der Grundlage einer Neuschätzung der deutschen Handelsbilanz. Am 19. September 1939 wurde Wehrmachtsgut von Einfuhrzöllen, Verbrauchssteuern und damit auch von der handelsstatistischen Erfassung freigestellt. Und im August 1940 wurde diese Zollbefreiung in einem vertraulichen Erlass auf alles ausgedehnt, was sich als Rüstungsgut deklarieren ließ. Von einer eingehenden Zollbeschau sei abzusehen. Alles auch, was der deutsche Soldat für sein Vaterland und für die Lieben zu Hause im Feindesland zusammenplünderte, konnte unerfasst am Zoll und damit an der Außenhandelsstatistik vorbei. Scharner stellt fest, dass die Deutschen so das wahre Ausmaß der Ausbeutung vor den einheimischen Behörden der besetzten Gebiete verschleiern konnten. Die Zollbeamten hatten nicht das Recht, Warentransporte zu kontrollieren, die von den Besatzern als Wehrmachtsgut deklariert wurden. Für das Reichswirtschaftsministerium war klar, wie nützlich solche Bestimmungen sind. Es dekretierte: Für die Wirtschaftspropaganda dem Ausland gegenüber empfiehlt sich die Verwendung der offiziellen deutschen Handelsstatistik. Was an dieser Statistik vorbeilief, dafür gab es auch im Ministerium nur Schätzungen, die ein Mehrfaches der offiziellen Zahlen betrugen. Scherner kommt zu dem Ergebnis, dass die offizielle deutsche Importstatistik für die Zeit des Zweiten Weltkriegs vollkommen irreführend ist. Denn tatsächlich kam es im Unterschied zu dem, was die Einfuhrstatistik suggeriert, zu einem spektakulären Importboom. Für die besetzten Länder aber bedeutete das den Verfall von Wirtschaft und Währung, unter dem sie immer noch litten, als das wiederauferstandene Deutschland sich seines Wirtschaftswunders rühmte. Scherner: Bis heute sind die vom Statistischen Reichsamt veröffentlichten Daten zur deutschen Handelsbilanz Grundlage für Aussagen Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Danach war die Handelsbilanz des Reiches in den betreffenden Jahren fast ausgeglichen und das Außenhandelsdefizit mit den besetzten Ländern erstaunlich gering. Im Mai in der Frankfurter Allgemeinen hatte der Historiker Hagen Fleischer eine Forderung Griechenlands benannt, die sogar im Nazireich unbestritten war. Die FAZ: Ein gänzlich anderer Fall betrifft hingegen die deutsche Zwangsanleihe bei der griechischen Nationalbank. Hier geht es nicht um Reparationen, sondern um die Rückzahlung einer Anleihe, die sogar von Hitlers Deutschland als verpflichtend anerkannt worden war. Noch Anfang 1945 bezifferten Fachleute der Reichsbank in Berlin die Höhe der Schuld des Deutschen Reiches gegenüber Griechenland auf 476 Millionen Mark. Fleischer nennt das eine moderate Schätzung und fügt hinzu: Von dieser Basis aus könnten Verhandlungen in einer Form geführt werden, die keinen Präzedenzfall für andere Staaten darstellt. Zugleich wäre damit dem absurden Zustand ein Ende gesetzt, dass die Vertreter des NS-Regimes eine Schuld Deutschlands anerkannten, die von der demokratisch gewählten und bestätigten Regierung der Bundesrepublik, dem völkerrechtlichen Nachfolger des Deutschen Reiches, bis heute ignoriert wird. Fazit: Die Länder, denen Angela Merkel heute ihren Sparkurs, das deutsche Verarmungsprogramm für Europa, aufzwingen will, wurden damals schon unter deutscher Besatzungsherrschaft ausgeplündert. Ihre Währungen wurden inflationiert. Auch hier in Deutschland wundert man sich, wenn Angela Merkel mit großen Deutschen verglichen wird. Vor 6 Wochen hatte die Hamburger Zeit Adolf Hitler auf der Titelseite mit der Frage: Wann vergeht Vergangenheit? Aber bitte schleunigst, ist die Antwort, denn Deutsche werden immer öfter als Nazis beschimpft. So klagt das Hamburger Blatt und behauptet, zugleich sollen sie Europa führen. Doch die Menschen dieser Welt, von ein paar bewährten Kollaborateuren und Iwis abgesehen, haben es satt, von Deutschland geführt zu werden. Das Blatt fragt weiter: Wann vergeht Vergangenheit? Diese Frage ist unverschämt. in einem Land, dessen Vergangenheit Krieg war, dessen Gegenwart Krieg ist und dessen Verteidigungsminister versichert, dass es von nun an keinen Platz mehr auf dieser Welt gibt, auf dem die Bundeswehr nichts zu suchen hätte. Gefragt hat der stellvertretende Zeitchefredakteur Bernd Ulrich, der letztes Jahr die programmatische Kampfschrift veröffentlichte, wofür Deutschland Krieg führen darf und muss. Auf Seite 183 schreibt er da: Ein Land von der Größe und Macht Deutschlands, ein Land mit einer Geschichte wie der deutschen, kann nicht pazifistisch sein, so groß die Kriegsfremdheit auch noch werden mag. Die Opfer der Nazi-Wehrmacht, die nie etwas für die Zerstörung ihrer Länder, die Vernichtung ihrer Menschen bekommen haben, der Zeitmann verhöhnte sie in seinem einst einmal angesehenen Blatt. Reparationsforderungen, wann immer, wie hoch auch immer und wem auch immer es beliebt, sie zu erheben. Der Hohn des Zeitvizechefs gilt zuallererst Griechenland, das unter deutscher Besatzung total ausgeplündert wurde. Es kam zur Hungersnot, die Währung, die Drachme, wurde noch stärker inflationiert als in den westeuropäischen Ländern und dessen Infrastruktur, Bahnen, Brücken, Häfen wurden von den Deutschen bei ihrem Abzug 1944 völlig zerstört. Denen beliebt es, Reparationsforderungen gegen uns zu stellen? Lächerlich. Sie haben nie Reparationen bekommen und werden sie nie kriegen. Schon am 15. April 1941 machte sich Reichsfinanzminister Lutz Graf Schwerin von Grossig in einem Brief an Hermann Göring Sorgen über die ungünstige Entwicklung der Finanzwirtschaft in den meisten europäischen Ländern und Gebieten und die nachteiligen Folgen für die deutsche Wirtschaft. Wo immer der deutsche Soldat einmarschierte, kam es, Zitat Grossig, nach der Besetzung zu einem ungeregelten Ausverkauf, bei dem das anfängliche Nebeneinander der verschiedenen öffentlichen und privaten Käufer, einschließlich der Wehrmachtsangehörigen, bald in ein Gegeneinander ausartete. Die Folge des Ausverkaufes war ein Anziehen der Preis- und Lohnschraube, die Preise stiegen stark, die Löhne kaum, und eine weitgehende Verlagerung des Warenverkehrs auf den schwarzen Markt. Noch schlimmer, so der Finanzminister, der Reichsfinanzminister, als in Polen sei es auf den Balkan. Vor allem, so der Naziminister, in Griechenland ist der Endpunkt der Entwicklung so gut wie erreicht. Es gibt hier einen legalen Markt überhaupt nicht mehr. Es gibt kein Preisverhältnis mehr, das zur Grundlage der Stabilisierung und Reorganisierung dienen könnte. Bei einer längeren Dauer des Krieges komme es darauf an, zu verhindern, dass die Länder, deren Potenzial wir in Anspruch nehmen, vorzeitig absacken. Und hier, im vertraulichen Brief an Göring, gibt der Finanzminister Schwerin von Grossig auch zu, dass von einer ausgeglichenen Handelsbilanz mit Griechenland keine Rede sein kann. Die Clearingverschuldung war Ende 1939 noch ganz unbedeutend, Ende 1940 betrug sie noch 953 Millionen, Ende 1941 schon 3.251 Millionen Reichsmark. Inzwischen hat sie die 5-Milliarden-Grenze überschritten. Für Ende 1942 werden wir mit 7 Milliarden Reichsmark rechnen müssen. Nicht nur das. Hand in Hand mit einer Inangriffnahme des Währungsproblems könne für den im Land entstehenden Bedarf der Wehrmacht notfalls auf verschärfte Requisition, legalisierte Plünderung, zurückgegriffen werden. Mit einer insofern günstigen Wirkung, als auch in anderen Ländern die Erkenntnis reift, dass Deutschland als der Hauptträger des Kampfes stärkere kriegswirtschaftliche Rücksichten verlangen kann, schreibt 1941 Wolfgang Schäubles Rechtsvorgänger Schwerin von Grossig und schließt: Mir scheint das Beispiel Griechenlands hierzu geradezu herauszufordern. Göring kannte das Problem. Im Gespräch mit dem italienischen Außenminister Graf Ciano bedauerte er schon mal, deutscherseits kann da nichts unternommen werden. Wir können uns nicht übermäßig um den Hunger der Griechen kümmern. Das ist ein Unglück, mit dem auch noch andere Leute zu tun haben. Und vielleicht ist es gut so. Gewisse Nationen müssen eben dezimiert werden. Aber selbst wenn es nicht so wäre, da lässt sich einfach nichts tun. Wenn die Menschheit zum Hungertod verurteilt ist, ist es doch klar, unsere beiden Völker, Deutsche und damals noch Italiener, werden die Letzten sein, die sterben. Und vor den Militärbefehlshabern gibt Göring 3 Wochen nach dem erhellenden Brief des Reichsfinanzministers seine Erkenntnisse preis. In jedem der besetzten Gebiete sehe ich die Leute voll gefressen und im eigenen Volk herrscht Hunger. Konsequenz, die ewige Sorge für den Fremden muss jetzt endlich einmal aufhören. Das meint geistesverwandt auch Thilo Sarrazin, knapp 70 Jahre später. Am griechischen Wahltag gab die Frankfurter Allgemeine am Sonntag dem ausgewiesenen Spezialisten für Negerzinsfüße, seine Dissertation errechnete die hohe Rentabilität von Sklavenarbeit in den USA, das Wort zum Kommentar gegen die Südländer, wie er höflich die Leute da unten nennt. Sarrazin, der 1990 im Bonner Finanzministerium die Grundlagen für die Plünderung der DDR ausarbeitete, ist entsetzt über den tatsächlich etwas unterinformierten US-Historiker Charles Mayer, der fordere, Deutschland müsse seine Verpflichtung für Europa in ähnlicher Weise wahrnehmen wie vor 20 Jahren für Ostdeutschland. Sachkenner Sarrazin aus erster Hand. Aber 17 Historiker müssen nicht zahlenfest sein. Aber 17 Millionen Ostdeutsche kosteten Westdeutschland 1,5 bis 2 Billionen Euro. Das lässt erahnen, was 300 Millionen Menschen kosten mögen. In der Tat war der Euroraum für die, das ist sie geblieben, westdeutsche Wirtschaft ein ebenso gutes Geschäft wie der Anschluss der DDR. Aber Sarrazin verbittet sich ausländische Pflegeleien, die er empört aufzählt. Deutschland habe die Krise durch seine egoistische Haltung, wenn nicht verursacht, so doch verschärft. Und wenn es nicht bereit sei, für die Schulden der Südländer mitzuhaften, dann trage es nicht nur die Verantwortung für ein Auseinanderbrechen des Euroraums, sondern für eine Weltwirtschaftskrise, die jene Anfang der 30er Jahre in den Schatten stellen könne. Ausgerechnet Deutschland, das durch die Brüningsche Sparpolitik die Machtergreifung der Nazis, den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust verursacht habe, sei anscheinend bereit, die Welt abermals in den Untergang zu treiben. Stimmt. Solche Vorwürfe, die er gewissenhaft referiert, machen Sarrazin wütend. Es ist auffallend, wie unbefangen, ja impertinent, viele angelsächsische Diskussionspartner, aber nicht nur sie, bei der Forderung nach deutschem Geld mit der deutschen Schuld an den Katastrophen des vergangenen Jahrhunderts spielen. 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Deutschen das Recht und die Pflicht, sich in der internationalen Zusammenarbeit bei finanziellen Fragen von ihren vernünftigen Eigeninteressen leiten zu lassen, ohne ständig die Moralkeule fürchten zu müssen. Aber diese Geschichte hat nicht mit Moral zu tun, sondern mit historischen Hypotheken, die Deutschland einfach nicht abtragen mag. Sie gehen zurück auf das Jahr 1941, als Deutschland Griechenland überfiel und ausplünderte. Sind es die Leute in den griechischen Städten, die gegenwärtig nur aus Drogenverkäufern, Schwarzmarkthändlern, Hehlern, Dieben, Arbeitsscheuen bestehen, so fragten damals aus vernünftigem Eigeninteresse die deutschen Nachrichten in Griechenland, wirklich wert, durch Nahrungslieferungen der Achsenmächte am Deutschland und Italien, am Leben erhalten zu werden. Dieses deutsche Blatt, das 1942 noch nicht die Zeit hieß, deren Schlagzeile zur Juniwahl, die ganze Welt will unser Geld, diese deutschen Nachrichten von 1942 fragten, wie lange noch die Achsenmächte in ihrem harten Abwehrkampf ein Volk von Millionen von Faulenzern ernähren können, das bleibt fraglich. Das Blatt, das es so gut meinte, wie heute Bild, es klärte damals auch schon die Pleitegriechen auf. Keiner hilft euch, wenn ihr euch nicht selbst helft. Hört auf mit dem Gezänk, arbeitet und verdient euch euren Lebensunterhalt selbst, sonst können die Achsenmächte das Interesse verlieren, euch zu unterstützen. Griechenland muss durch eigene Anstrengung überleben. Ob es das wirklich muss, war damals schon umstritten. Generalmajor Karl-Hans Maximilian von Lesier, der 1916 in die königlich-bayerische Armee eingetreten war und 1943 in Griechenland befehligte, vertrat da eine entschieden andere Ansicht. Es gibt keine Freundschaft mit dem Sauvolk, wusste er aus jener geschichtlichen Erfahrung, die in seinen Adern floss. Sein Vorfahr Georg Wilhelm von Lesier, ich weiß nicht, wie man den Herrn ausspricht, und es steht auch nicht im Brockhaus, Lesier oder Lesuil, geschrieben Le und S-U-I-R-E. Also sein Vorfahr Georg Wilhelm von Lesier, Kommandant des ersten königlichen bayerischen Jägerbataillons König, begleitete als Kriegsminister den minderjährigen bayerischen Prinzen, der 1832 von außen als Otto der erste König von Griechenland eingesetzt wurde und mit einem Heer von ins Land eingefallenen bayerischen Beamten die Griechen so lange kujonierte, bis sie ihn 1862 davonjagten. Die Spielverderber hätten von Anfang an lieber eine Republik gehabt. Nachfahr Karl von Zier zog in dieses Land 1943 als Chef der 117. Jägerdivision. Aus den Schulungsschriften des Oberkommandos der Wehrmacht konnte er erfahren, auf die nordrassische Bevölkerung, die einst die geschichtliche und kulturelle Größe Griechenlands gestaltete, deuten nur noch geringe Spuren. Griechen seien demnach grundsätzlich nicht umfolgbar. Das sind sie bis heute nicht, wie Bild tagtäglich informiert. Damals gab es allerdings ein breites Meinungsspektrum über die Griechen und ihre Art. Der große Humanist Erhard Kästner, nicht Erich, die beiden darf man nie verwechseln, Erhard Kästner also, der vor und nach 1945 durch seine dann etwas umformulierten Reisebücher berühmt wurde, er hatte 1943 in Griechenland ein Buch aus dem Kriege bedauert, das blutsmäßig von den alten Griechen verdammt wenig oder nichts übrig geblieben im heutigen Hellas. Wohin man blickt, Lemuren und Affengesichter. Aber dann doch, da waren sie, die blonden Achaier Homers, die Helden der Ilias. Wie jene stammten sie aus dem Norden. Wie jene waren sie groß, hell und jung, ein Geschlecht, strahlend in der Pracht seiner Glieder. Die einmarschierte Wehrmacht der Deutschen. Es schien, als sei ein verloren geglaubtes Geschlecht wiedergekehrt und habe mit Selbstverständlichkeit Besitz genommen von diesem Ufer, als seien sie immer da gewesen und der Götterberg habe nie auf andere niedergeblickt als auf sie. Das war die großdeutsche Wehrmacht. Heute lässt es uns an die Begleitkommandos der Troika denken. Mit den Helden der Nord-Ilias war auch der erwähnte Generalmajor Karl von Zier ins, wie er schnell erkannte, Land der Nichtstuer, Schieber und Korrupteure eingerückt. Da kamen einige seiner Soldaten im Kampf mit den Partisanen um. Er ordnete darauf als Sühnemaßnahme die Zerstörung von Calavrita und 25 Dörfern an. Vernichtet wurde auch das Kloster Archia Lavra, ein griechisches Nationalheiligtum. Die Vollzugsmeldung für das von Generalmajor Lesir befohlene Massaker registriert 674 erschossene Griechen. Es war nur eines von den vielen Massenmordorganisationen der Wehrmacht in Griechenland. Bonn betrieb bewusst Täterschutz. Der Historiker Hagen Fleischer stellte 2001 fest, kein Deutscher wurde wegen an Griechen begangener Kriegsverbrechen von einem deutschen Gericht verurteilt. Eine soeben 2009 veröffentlichte Dissertation hat aufgelistet, 29 deutsche Staatsanwaltschaften, bei denen Verfahren gegen deutsche Soldaten, Täter, anhängig waren. Sie wurden alle eingestellt. Berlin treibt diese Immunität der deutschen Massenmörder in Griechenland noch weiter. Die Bundesregierung klagte dieses Jahr natürlich mit Erfolg vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, weil ein griechisches Gericht Deutschland zu Entschädigungen verurteilt hatte. Das Bonner Finanzministerium, Entschuldigung, ich nehme mal ein kleines Schlückchen Cognac. Es ölt die Stimme. Das Bonner Finanzministerium, es geht immer noch nicht gut, das Finanzministerium, also nochmal, das Bonner Finanzministerium aber war schon früh hinter allem her, was die deutsche Wehrmacht in Griechenland in der Eile des Abzugs nicht mitgenommen, nicht geplündert haben könnte. Der Historiker Hagen Fleischer berichtet, als die Presse meldete, in Griechenland werde nach einem Schatz gesucht, den marodierende Wehrmachtsoffiziere vor dem deutschen Abzug für bessere Zeiten vergraben hätten, bat man das Auswärtige Amt, eruieren zu lassen, ob es sich bei den vergrabenen Goldmünzen um deutsches Reichsvermögen handelt und in welcher Weise dieses nachgewiesen werden kann. Der Bremer Sozialwissenschaftler und Historiker Karl-Heinz Roth hat in einer soeben erschienenen Schrift »Griechenland, was tun?« zusammengefasst, wie die Blondnachaier damals in Griechenland wüteten und plünderten. Unmittelbar nach dem Einmarsch konfiszierten sie alle strategisch wichtigen Rohstoffe und transportierten sie ins Reich ab. Anschließend brachten sie die Mondanindustrie und den Transportsektor unter ihre Kontrolle und beuteten sie systematisch aus. Parallel dazu werteten sie die Nationalwährung, die Drachme, ab und etablierten ungleiche Tauschrelationen im Rahmen eines bilateralen Verrechnungssystems. Zusätzlich pressten sie der Nationalbank gewaltige Geldbeträge und Zwangsanleihen zur Finanzierung der Besatzungskosten sowie riesiger militärischer Infrastrukturinvestitionen ab. Durch diese raubwirtschaftlichen Maßnahmen lösten sie eine Hyperinflation aus, die schon im Winter 1941 zu einer Hungerkatastrophe mit über 100.000 Toten führte. Darauf folgten 1942-43 die Ausplünderung und Zerstörung von über 1.600 Ortschaften im Rahmen der Partisanenbekämpfung, wodurch 1 Million Menschen obdachlos wurde. Und als sich die deutschen Okkupanten im Herbst 1944 wieder aus Griechenland zurückzogen, zerstörten sie die ökonomische und verkehrstechnische Infrastruktur weitgehend. Auf diese Weise teilte Griechenland das Schicksal der besetzten osteuropäischen Territorien, deren sozialökonomische Basis einem in diesem Ausmaß noch nie dagewesenen Raub und Vernichtungskrieg zum Opfer fielen. Soweit Karl-Heinz Roth. Es ist hohe Zeit, dass Historiker, Ökonomen und Juristen gemeinsam berechnen, wie viel Milliarden und Abermilliarden Deutschland den Griechen schuldig ist. Selbst wenn man von Reparationen absieht, für die all das, was wir in Griechenland zerstörten, vernichtet haben, wenn wir einmal für all das, was wir in Griechenland zerstört und vernichtet haben, wenn wir einmal nur das selbst von der Reichsbank der Nazis eingestandene Zwangsdarlehen über damals 476 Millionen Mark zugrunde legen, käme Griechenland aus seiner Not. Welt Online berechnet. Schon ohne Zinsen könnte man die Schuld dann berechnet nach der heutigen Kaufkraft bei 10 Milliarden Euro ansetzen. Bei einer Verzinsung von 3% für 66 Jahre läge die zu bezahlende Summe heute bei mindestens 70 Milliarden Euro. Das Problem ist jedoch, auch eine nur teilweise Anerkennung einer solchen Schuld würde einen Präzedenzfall schaffen, der unabsehbare weitere Forderungen nach sich ziehen könnte. Und das bedeutet, Deutschland darf den Griechen noch nicht einmal die Schulden zahlen, die selbst das Deutsche Reich der Nazis anerkannt hat. Angela Merkel hat gestern bei ihrem Besuch in Athen ein Almosen von 30 lächerlichen Millionen mitgebracht für das Gesundheitswesen, das gerade durch die Sparkur ihres Troika-Einsatzgruppenführers Reichenbach völlig ruiniert wird. Merkel soll gehen und unsere Regierung, sagte gestern ein Grieche im ZDF-Heute-Journal. Doch schon letzten November stellte Springers Welt fest, jetzt regiert Angela Merkels harte Hand Europa. Und zwar so, wenn die gemeinsame Währung weiter bestehen sollte und die Chancen dafür stehen nicht so schlecht, wird Europa deutscher werden. Mehr Kontrolle, mehr Disziplin und härtere Strafen. Und Mitte Dezember schrieb das Blatt, USA zittern vor dem Tempo der eisernen Kanzlerin. Richtig. US-Präsident Barack Obama wendet sich mehr und mehr von Europa ab. Letztes Jahr, im Sommer beim Staatsempfang zu Ehren Angela Merkels im Rosengarten des Weißen Hauses, sagte er ihr, warum? Europa braucht einen Führer. Und das bist du. Danke.